Die Folgen des Klimawandels, die treffen bereits jetzt schon den globalen Süden. Mit Dürren zum Beispiel, mit Hungersnöten oder auch mit dem Anstieg des Meeresspiegels. Die Hauptverursacher dieser Nöte leben allerdings ganz woanders, nämlich in den reichen Industrieländern des globalen Nordens oder auch in Asien, in China oder Indien zum Beispiel. Das alles ist lange bekannt und um das auszugleichen, gibt es von einigen Industriestaaten finanzielle Kompensationen, zumeist in Form von Geldzahlungen im Rahmen der sogenannten Umwelthilfe. Aber sind diese Umwelthilfen wirklich nützlich und was bewirken sie ganz konkret? Das hat Claudia Horn erforscht. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und Dozentin für politische Ökonomie am Londoner King's College und hat jetzt eine Untersuchung der Umwelthilfen am Beispiel des Amazonas-Regenwaldes veröffentlicht. Claudia Horn ist jetzt zugeschaltet aus London. Einen schönen guten Abend nach London.
Guten Abend, es freut mich. Vielen Dank für die Einladung.
Auch gerne. Sie stellen ja im Prinzip den Sinn der bisherigen staatlichen Entwicklungshilfe in Frage. Auf der UN-Klimakonferenz in Baku 2024, letztes Jahr, da haben sich die reichen Länder des globalen Nordens dazu verpflichtet, bis 2035 jährlich 300 Milliarden US-Dollar für die Klimaschutzmaßnahmen der Entwicklungsländer bereitzustellen. Das klingt ja erstmal nach einer extrem großen Summe. Sie sagen jetzt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, dass es nicht nur zu wenig, sondern das ist auch noch falsch. Warum?
Also grundsätzlich ist Klimafinanzierung natürlich essentiell für eine sozial-ökologische Transformation. Also in dem Sinne sage ich auch nicht unbedingt, dass es falsch ist. Im Gegenteil erhalten die Länder und Betroffenen im globalen Süden halt eigentlich immer noch viel zu wenig in Anbetracht der historischen Verantwortung und auch des Reichtums der Industriestaaten. Diese 300 Milliarden Dollar, die versprochen wurden, die liegen immer noch auch weit unter dem, was die Entwicklungsländer für den Klimaschutz brauchen. Das sind ungefähr nach Berechnungen mindestens 1,3 Billionen pro Jahr. Außerdem haben sich auch die reichen Länder nicht verpflichtet, die 300 Milliarden aufzubringen, sondern tatsächlich nur zu mobilisieren. Das heißt, sie verpflichten sich nicht, die aufzubringen, sondern vor allem auch privatwirtschaftliche Finanzierung anzuwerben, was eben auch Nebenwirkungen haben kann. Also, und außerdem ist auch die Frage, wie viel wert diese Versprechen sind, denn sie haben sich auch vorher schon damals in 2009 dazu verpflichtet, 100 Milliarden bereitzustellen, und das haben sie auch nie richtig eingehalten, sondern nur einmal in 2022 geschafft. Also das ist wirklich auch fraglich, wie wirklich das dann wird. In meinem Buch bin ich außerdem ein bisschen kritisch, ob halt wirklich inwieweit die Klimafinanzierung auch die Ursachen des Klimawandels dabei ansetzen kann. Und da bin ich eben sehr kritisch, weil natürlich wird immer noch ein Großteil der Ressourcen und Landnutzung im globalen Süden dient weiterhin dem Konsum im globalen Norden. Außerdem befördert die Klimahilfe und was meine Forschung zeigt, vor allem eben auch marktbasierte und marktorientierte Mechanismen, wie zum Beispiel die Ausweitung von Emissionsmärkten, die für Länder und Firmen des globalen Nordens auch Vorteile bringen, im globalen Süden allerdings weiterhin Ungleichheiten und Konflikte auf dem Land schüren und auch Greenwashing dort ermöglichen, was ich aufzeige. Okay. Und also somit sage ich, dass die Klimahilfe so nicht ganz den Bedürfnissen gerecht wird.
Okay. Ihr Buch trägt ja den Titel Klimahilfe mit Nebenwirkungen, auch konzentriert auf das Amazonas-Regenwaldgebiet in Brasilien. Aber welche Nebenwirkungen meinen Sie denn da ganz konkret?
Also zum Beispiel wird die Klimahilfe, findet die nicht so in Form von Transfers statt, sondern in Form von Projekten, also einzelnen Projekten, die auf den Schwerpunkten und auch den Finanzierungsregeln der Geber entsprechen. Und die internationalen Geber, die haben oft eben die internationalen Wirtschaftsinteressen auch im Blick. Und zum Beispiel ein Beispiel ist, dass seit den 90ern, seit den 2000ern, seit ich forsche, ist vor allem, was in den Mittelpunkt gerückt ist, ist die Funktion Amazonas als Kohlenstoffspeicher, was natürlich unglaublich wichtig ist, aber es ist aber noch viel mehr. Es ist natürlich auch ein Lebensraum für Indigene und Traditionelle, aber im Anfang der 2000er Jahre wurden eben der Emissionshandel wurde immer wichtiger und auch die Emissionszertifikate, und die internationale Klimafinanzierung hat eben ganz groß, also ziemlich auch diese Institutionen auch gefördert. Und damit gab es einen großen Fokus auf den Regenwaldschutz in Amazonien, aber weniger auf die Ursachen der Entwaldung auch außerhalb Amazoniens. Ne? Also zum Beispiel die Ausbreitung des Agrarsektors in anderen Wäldern wie dem Cerrado in Brasilien. Außerdem gibt es auch als andere weitere Nebenwirkung gibt es auch eine starke Förderung von sogenannten öffentlich-privaten Partnerschaften im Umweltschutz. Und da gibt es zum Beispiel auch kritische Beispiele, wo zum Beispiel es in dem Amazonas-Schutzgebietsprogramm auch den Einfluss von Bergbauunternehmen, dem Bergbauunternehmen Anglo-American gibt zum Beispiel, das Unternehmen, das aber auch mehrere Anträge für den Bergbau in indigenen Gebieten gestellt hat. Also weil es da auch ein konkreter Fall von Greenwashing ist. Dann gibt es auch andere Formen, zum Beispiel die Förderung von so richtig so Erfolgsprojekten wie sogenannte Superfruits, ne? Wir kennen alle Acai oder die meisten kennen das jetzt, ne? Ist so eine Superfrucht, die eben angebaut werden kann, traditionell, ohne dass Wälder abgeholzt werden. Deswegen wird die ganz doll gefördert. Und natürlich auch international ist ganz doll die Nachfrage gestiegen. Jetzt ist es aber so, dass ganz auch durch internationale Finanzierung oft das mittlerweile zur Plantagenwirtschaft geworden ist. Und in Pará zum Beispiel, in dem Bundesstaat, in dem ich gelebt habe, ist es jetzt so, dass es eben ja teilweise diese Plantagen für Acai auch lokale Kleinbauern verdrängen und außerdem der Acai lokal immer teurer wird und eigentlich diese Beere, diese Frucht, die eigentlich zur traditionellen Ernährung gehört, eigentlich kaum noch erreichbar ist. Und das ist also, ne, also da sind diese Orientierung am internationalen Markt, kann teilweise eben dann auch die lokale traditionelle Produktion schwächen oder zumindest mit denen im Widerspruch stehen.
Okay, wenn wir jetzt nochmal zu dieser Lösungsfrage kommen, also auch zu dieser Frage der Umwelthilfen, ne, welche Lösungen, welche Art von Umwelthilfen wären denn sinnvoller, wären auch gerechter und wären besser auf den Punkt gebracht und besser angewendet, um dem globalen Süden, in diesem Fall, wir waren ja beim Beispiel Brasilien, wirklich tatsächlich zu helfen, also um es mal ganz konkret zu machen.
Also muss ich natürlich wieder auf die Strukturen hinweisen. Also eigentlich sollten die Regierungen der Geberländer in Europa vor allem ihren eigenen Klimaverpflichtungen nachkommen und nicht auf Offsetting-Mechanismen, ne, also setzen und damit die Kosten in den globalen Süden sozusagen exportieren. Ne? Also in Deutschland ist es der Verkehrssektor, Kohleausstieg und so weiter und so fort. Aber auch Norwegen ist ein Geber, der eigentlich massiv Öl- und Gasförderung betreibt. Der englische Finanzsektor ist auch ein Treiber von fossilen Investitionen. Also da müsste angesetzt werden. Aber kann die Klimahilfe eben nicht das Feigenblatt für unnachhaltige Handels- und Finanzwirtschafts- und Wirtschaftspolitik sein. Ne? Also Deutschland ist auch ein Hauptverfechter des EU-Mercosur-Abkommens, des Handelsabkommens zwischen der EU und den Mercosur-Staaten gewesen, wo Brasilien da dazugehört. Und diese höheren EU-Importquoten für Rindfleisch und Soja oder auch Ethanol, die erhöhen natürlich klar die Nachfrage, erhöhen auch den Druck erhöhen auch die Entwaldung und auch den Landraub. Also da ist da natürlich auch ein konkreter Widerspruch und da muss eben auch angesetzt werden, genauso bei den Pestizidexporten nach Brasilien, die ebenfalls die Entwaldung befördern.
Ja. Ganz kurz zum Schluss, ist denn eine wirkliche Klimagerechtigkeit, also im Sinne einer gerechten Verteilung der Klimawandelfolgekosten, ist denn eine wirkliche Klimagerechtigkeit überhaupt möglich, überhaupt vorstellbar?
Ja, sie ist vorstellbar und das zeigt ja auch die Bewegung für Klimagerechtigkeit. Die zeigt auch konkrete Wege auf, also zum Beispiel Agroökologie, deutsche Finanzierungsprogramme in den 1990ern eigentlich positiv dazu beigetragen hat, dass zum Beispiel die Agroökologie in Brasilien und auch im Amazonasgebiet gefördert wurde. Dazu ist es eben auch wichtig, dass die deutschen Bürger sich der Verantwortung deutscher Unternehmen, aber auch der Klimahilfe auch bewusst sind und sich da auch stark engagieren.
Klimahilfe mit Nebenwirkungen, die Probleme und die Schwierigkeiten der Umwelthilfen des globalen Nordens und mögliche Lösungsperspektiven, all das haben wir gehört von Claudia Horn, Sozialwissenschaftlerin und Dozentin für politische Ökonomie am Londoner King's College. Ich danke Ihnen für das Gespräch und schönen Abend in London.